Hört mir zu. Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und lass Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhoffte ich zurecht, doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht, liegt die Schuld denn bei mir? Leute, das tue ich jetzt. Wegreiß ich die Hecke als Schutz eins gesetzt. Zum Weinen sollen Schafe und Rinder hinein. Und die Mauern ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihm Preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn, seid ihr Israeliten, sein Lieblingsgarten Juda. Seid ihr, er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch, statt Liebe und Treue nur Hilfe schreie.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, das, was wir gerade vorgesungen bekommen haben, gilt als ein Meisterwerk der Weltliteratur. Jesaja, der Prophet, lebte zwischen 740 und 701 im Südreich Juda. Israel war damals geteilt in das Nordreich Israel, in das Südreich Juda. Und dieses Südreich hatte sich sehr von den Glaubensinhalten gelöst, vertraute weniger auf Gott, sondern auf große Fremdmächte. Und der Prophet Jesaja wollte da wieder geistliche Ordnung schaffen. Und auf einem Volksfest tritt er dann auf und vermutlich hat er irgendein Instrument in der Hand gehabt, und tut so, als würde er ein Liebeslied singen. Und das lockt die Menschen an, sie strömen zusammen. Und er singt ihnen dieses Lied vom Weinberg Gottes, vom Weinberg Israel. Ein Weinberg oder die Geliebte, die Gott eben unendlich liebt, aber leider sich von ihm trennt und andere Wege geht. Und dann kippt es irgendwann um. Es wird zu einer Art Gerichtsverhandlung und die Zuhörer selber kommen in die Rolle des Schiedsgerichtes und sollen nun entscheiden. Und wahrscheinlich haben sie ganz empört gerufen, ja, dieser Weinberg verdient, verlassen zu werden, niedergetrampelt zu werden. Und dann kommt am Ende die Offenbarung, dass sie es selbst sind, die da gemeint sind. Und es wird wahrscheinlich ein großes Erschrecken und Entsetzen gewesen sein. Damit wir diese Worte jetzt noch einmal richtig hören, lesen wir sie jetzt auch noch mal. Das macht Wolf Ansoden.
Aus Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Hört mir zu. Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachtturm und Keller, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhofft ich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer. Entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiß ich die Hecke als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein. Und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen gebe ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten. Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie.
Dieses Weinberglied ist einzigartig, einmal in der Art, wie es angelegt wurde, mit dieser Wende mittendrin. Aber es ist auch einzigartig für uns heute, denn die Vertiefung in das, was dort angesprochen wird, führt uns hinein in einen roten Faden, der durch die ganze Bibel geht. Und wenn wir diesen Faden an dieser Stelle aufgreifen, bekommen wir einen Einblick in diesen Bogen, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht und in Jesus Christus mündet. Es wird alles verständlich, es wird alles plausibel, es wird auch ganz klar, warum Jesus Christus zwingend kommen musste und was alle wesentlichen Bestandteile unseres christlichen Glaubens bedeuten. Der Glaube selbst, das Abendmahl, das Kreuz Jesu, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, unser Beten, was die Bibel bedeutet, es erschließt sich alles. Ich fange einmal ganz von Anfang an und sehr historisch an. Er hoffte auf Rechtsspruch und er erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Ungerechtigkeit wird hier angesprochen. Gerechtigkeit im Alten Testament meint etwas anderes als Gerechtigkeit in unserem Sprachgebrauch. Gerechtigkeit meint ein gutes Gemeinschaftsverhältnis, ein gutes, gelingendes Miteinander. Rechtsbruch ist Bruch der Gemeinschaft, ist Bruch eines Vertrages, der die Gemeinschaft regelt, Bruch eines Bundes. Rechtsbruch bedeutet, es ist kein richtiger Zusammenhalt mehr da, keine Liebe, keine Treue zu den anderen oder zu dem anderen Vertragspartner. In Israel und im gesamten Orient lebte man von Gemeinschaftsverträgen. Israel war ein Nomadenvolk. Es zog Hunderte, ja Tausende von Kilometern von einem Ort zum anderen, von Weideplatz zu Weideplatz. Bei diesen wechselnden Orten stieß man aber auf feste Siedlungen, auf Städte, meistens mit einer Stadtmauer versehen, oftmals regiert von Stadtkönigen. Es entstand also jedes Mal, wenn man einen neuen Weideplatz aufsuchte, eine neue Nachbarschaft. Und das war ungemein gefährlich, weil es gab ja nicht nur rosige Zeiten, es gab auch schwierige Zeiten, Hungersnöte. Und wie schnell konnte es dann dazu kommen, dass ein Volk das andere überfiel, um die eigenen Vorräte ein wenig aufzubessern. Deshalb, sobald man irgendwo eintraf, eine noch neue Nachbarschaft entstand, schloss man einen Vertrag, einen Bund, einen Gemeinschaftsvertrag, einen Friedensvertrag. Die Vertragspartner wurden als Brüder bezeichnet, wenn sie so ungefähr gleich stark und auf Augenhöhe waren. Betraf es ein starkes Volk und ein kleineres Volk, so nannte man das starke Volk den Vater und das kleinere Volk den Sohn. Wie verlief so ein Bundesschluss ab? Es gab eine Versammlung, eine Communio, eine Kommunion der Vertragspartner. Man verabredete Vertragsinhalte und las sich diese Vertragsinhalte vor. Gebote, Verbote, Versprechen und Verheißungen. Dann versah man diese Regeln mit Flüchen und Drohworten und Todesandrohungen für den Fall, dass der Vertrag gebrochen wird. Und im nächsten Schritt mit Segensverheißungen für den Fall, dass der Vertrag eingehalten wird und die Gemeinschaft im guten Sinne erhalten bleibt. Alles das führte dann oder lief zusammen in einem Schwur. Während des Schwures wurde ein Opfer vollbracht, ein Opfer dargebracht, also ein Tier geschlachtet. Es wurde also mit Blut besiegelt und der Schwur beinhaltete, wenn ich diesen Vertrag breche, dann soll es mir so ergehen wie diesem Opfertier. Mein Blut soll fließen. Eine Hälfte des Opfers wurde dann der Gottheit geopfert. Und dann setzte man sich zu einem Bundesmahl zusammen und aß die andere Hälfte des Opfertieres. Und damit war der Vertrag geregelt. Bis heute spielt die Tischgemeinschaft im Orient, auch in der arabischen Welt, eine ganz, ganz große Rolle. Wir selber wurden mal bei einem Moslem eingeladen in Bethlehem. Und er sagte, dadurch, dass ihr jetzt bei mir zu Gast seid und wir zusammen gegessen haben, sind wir blutsverwandt. Du darfst immer zu uns kommen, hast hier Heimatrecht. Und für dein Ergehen bin ich zusammen mit meiner Sippe, zu der 1000 Leute gehörten, verantwortlich. Gerechtigkeit, so wie es angesprochen wird im Weinberglied, wird sehr, sehr hoch gehalten. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass die Menschen so leben, dass dieser geschlossene Vertrag gelingt und im guten Sinne praktiziert wird. Eine Gerechtigkeit ist eine gelingende, gute Gemeinschaft. Ein gutes Verhalten, das die Gemeinschaft stärkt und erhält. Vertragsgerechtes Verhalten. Rechter Gemeinsinn, könnten wir auch sagen. Ein rechtes Beziehungsverhalten. Ein Einhalten des Bundes und des Vertrages und aller damit zusammenhängenden Gesetze. Ein Einhalten aller Versprechungen, die gemacht wurden und aller Verheißungen. Insofern kann man auch andere Worte für Gerechtigkeit finden, nämlich Liebe, Treue, Güte, Solidarität, Freundschaft, wie im Weinberglied angeklungen. Mein Freund hatte einen Weinberg. Hier war natürlich Gott gemeint. Und die verfassten Gebote und Verbote sichern die Gemeinschaft und das Bündnis. Die ganze Tora, das 1. bis 5. Buch Mose, hat diesen Sinn. Es ist ein gigantischer Vertrag mit Gott. Rechtsbruch bedeutet also nicht den Verstoß gegen irgendeine Moral oder gegen ein Einzelgebot. Rechtsbruch bedeutet, hier wird die Gemeinschaft beschädigt, im schlimmsten Falle sogar zerstört. Es ist ein Vertragsbruch. und zerstört Vertrauen und Beziehung. In einer guten und gelingenden, heilen Gemeinschaft ist es wunderbar und ist es herrlich. Dort erfährt man Friede, Shalom. Und das ist das Heil, wenn die Gemeinschaft heil ist. Wenn nun ein Bundesbruch erfolgte, was natürlich, weil die Menschen so sind, wie sie sind, immer wieder passierte, musste man überlegen, so, was tut man jetzt? Das muss ja jetzt irgendwie geheilt und gekittet werden. Es kommen die Flüche, die beim Vertragsschluss ausgesprochen waren, nun zur Anwendung. Sie drohten mit Strafe, im schlimmsten Falle mit dem Tod. Vertragsbruch erfordert zwingend die Bestrafung und den Tod der Schuldigen. Nur so kann Sühne für den Vertragsbruch erreicht werden. Dadurch wird dann Vergebung erlangt und der Friede wird wiederhergestellt. Und anschließend kann eine Erneuerung des Bundes mit einer erneuten Selbstverpflichtung stattfinden und der Wiederholung des Bundesmahles. Auf dieser Grundlage entstand der Bund der 12 Stämme Israels. Weil sie auf Augenhöhe waren, nannten sie sich Brüder. Der Stamm Benjamin, der Stamm Josef und so weiter und so fort. Auf dieser Grundlage schlossen sie sich zusammen. Und im Grunde wie die Europäische Union. Hinzu kam aber, dass sie sich als monotheistischer Glaubensverbund verstanden. Das war in der Umgebung Israels ganz anders. Da hatte man mehrere Götter. Man lebte im Heidentum. Aber in diesem kleinen Kerngebiet Israels, wo die 12 Stämme zu Hause waren, kannte man nur einen Gott. Und so schloss man nicht nur als Brüdern dieser Glaubensreligion zusammen einen Staatsvertrag, sondern gleichzeitig auch mit Gott. Und sagte, das ist die Basis, auf der wir leben wollen. Das ist der Bund mit Jahwe, dem einen Gott. Und der hohe Priester, der oberste Priester, der im Tempel seinen Dienst verrichtete, hatte zum Beispiel einen Brustschild. Und dieser Brustschild bestand aus 12 Edelsteinen und verkörperte die Einheit der 12 Stämme Israels in Verbindung mit Gott. Verstöße Einzelner gefährdeten also nicht nur die Sippe und den Stamm, sondern womöglich, je nach Schwere der Straftat, den gesamten Stämmeverbund. Ein Krieg unter Brüdern wäre furchtbar. Aber da es auch noch einen religiösen Zusammenhalt gab, war es auch ein Vergehen gegen Gott selbst. Das ist also der Hintergrund. Auf diesem Hintergrund tritt Jesaja auf und sagt, Jesaja geht zu seinem Volk, das Gott unendlich liebt. Das Volk, wo zwischen Gott und dem Volk ein tiefer, tiefer Bund besteht, seit Jahrhunderten. Alles hat das Volk Gott zu verdanken. Aber das Volk geht andere und eigene Wege, hält sich nicht an den Bund, bricht diesen Bund. Und deshalb singt Jesaja, hört mir zu, ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Und er singt ein Liebeslied. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackte ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhoffte ich zurecht. Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten, sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Ein Liebeslied. Gott liebt sein Volk. Er ist ihnen wie ein Freund freundlich gesonnen. Der Weinberg, das ist seine Geliebte, das Volk Israel, das Volk Gottes. Der fruchtbare Hügel ist das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließen, das Gott seinem Volk geschenkt hat. Er liebt es so sehr, dass er von seiner Seite den Bund, den Vertrag erfüllt. Er tut alles, hält jedes Versprechen, jede Verheißung. Dort hackte ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab, las Felsbrocken auf, baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf. Er schloss einen Bund mit Abraham und versprach ihm, dieser Bund soll niemals aufhören. Und ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Komm, mach dich auf, ich führe dich ins Land Kanaan. Und so geschah es. Und Gott sagte noch, und wenn das geschieht, wenn wir diesen Bund halten, das wird wunderbar, das wird herrlich. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und dann werden wir gegenseitig einander Gutes tun. Das Volk wuchs, es hatte so seine Geschichte. Es zog durch die Generationen, durch die Jahrhunderte. Und es kam zur Hungersnot in Ägypten, wo sie ausgewandert waren wegen dieser Hungersnot. Und Gott schloss einen Bund mit Moses. Er hatte die Versklavung in Ägypten gesehen und er wollte sein Volk zurückführen in das fruchtbare Land Kanaan. Und er stellt sich Moses vor, ich bin der ich bin. Ich bin der, der immer für euch da sein wird, der seinen Vertrag niemals bricht und alles tut, damit es euch gut geht. Und die Antwort Israels war dann umgekehrt, immer vor Gott stehend, Herr, hier bin ich, hier sind wir. Wir sind für dich da. Das ist der Name des Volkes. Das ist der Name der Gläubigen. Gott, du bist der Ich Bin für uns und wir sind für dich da. Das ist unser Vertrag. Das ist unser Bund. Und weil es auch uns als Gemeinschaft betrifft, sind wir auch füreinander da. Auch das ist unser Name. Damit wir das, was Gott sagt und tut, auch einander tun, nämlich Gutes und Liebe weiterzugeben. Es erfolgt der Exodus, der Auszug aus Ägypten, die Befreiung vom Pharao. Es erfolgt der Weg durch die Wüste, durch viele Notlagen hindurch. Und Gott ist in der Wolkensäule immer gegenwärtig und führt sein Volk durch alle Not hindurch. Ich bin für euch da. Er schenkt ihnen Nähe, Segen, Schutz. Er schenkt ihnen sogar eine Art Kirche, die Stiftshütte, den Vorläufer des Tempels. Dort nimmt er Wohnung, sodass das Volk ihn immer aufsuchen kann, alles fragen kann, um alles bitten kann und Führung und Wegweisung erhält. Er schenkt ihnen seine Gebote, die Tora, den Vertrag, den Bundesvertrag, da, wo das ganze Miteinander geregelt wird und alle Versprechen und alle Gebote enthalten sind. Dann, als das Volk weiter wächst, fest ansiedelt in Israel, schenkt er ihnen auch einen König, den David. Und auch mit ihm und seinen Nachkommen macht er einen Bund, einen Vertrag und sagt zu dem König David, ich werde dein Vater sein und du sollst mir Sohn sein. Und er verheißt dem Volk, dass die Nachkommenschaft dieses Königs ewig sein wird und dass eines Tages ein Nachkomme dieses Königs auch ein Sohn Gottes sein wird, der zum Segen für die ganze Welt werden wird. So liebt Gott seinen Weinberg. Wie antwortet Israel darauf? Und was kritisiert der Prophet Jesaja? Und süße Trauben erhoffte ich zu Recht, doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet ihr denn da? Die Trauben sind sauer. Entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Gott will süße Früchte sehen. Recht und Gerechtigkeit. Pflege und Erhalt der Gemeinschaft. Innerhalb des Volkes und im Blick auf ihn selbst. Stattdessen erntet er bei seinem Volk saure Trauben, Aufkündigung der Gemeinschaft mit ihm, Bruch des Vertrages, Untreue. Und das Volk erntet die Konsequenzen, denn Gott loszulassen macht gottlos. Gottes Liebe loszulassen macht lieblos. Das Gute loszulassen führt zum Bösen, zum Gegenteil. Gottes Heil aufzugeben, macht krank. Den lebenschenkenden Gott verlassen, bedeutet sich zum Tod hinzukehren und zu einem todbringenden Verhalten. So heißt es dann auch in den Versen, die auf das Weinberglied folgen. Weh euch, die ihr Haus an Haus reiht und Feld an Feld fügt, bis kein Platz mehr da ist und ihr allein das Land besitzt. Weh euch, die ihr schon früh am Morgen hinter dem Bier her seid und sitzen bleibt bis spät in die Nacht, wenn euch der Wein erhitzt. Doch was der Herr tut, beachtet ihr nicht. Was seine Hände vollbringen, seht ihr nicht. Stattdessen habt ihr stolze Augen und nennt das Böse gut und das Gute böse und macht die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis, das Bittere süß und das Süße bitter. Weh denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für klug halten. Weh denen, die Helden sind, wenn es gilt, Wein zu trinken und tapfer, wenn es gilt, starke Getränke zu mischen, die aber den Schuldigen für Bestechungsgeld freisprechen und dem Gerechten sein Recht vorenthalten. Sie haben die Weisung des Herrn der Heere von sich gewiesen und über das Wort des Heiligen Israels gelästert. Ähnlich äußern sich alle anderen Propheten. Hosea spricht in diesem Fall von einem Ehebruch, den das Volk begangen hat, weil es untreu war gegenüber Gott. Das Volk hat seinen Vertragspartner betrogen, geht sozusagen fremd, ist nun an diesen anderen gebunden. Es hat sich dem Bösen zugewandt und ist nun mit der Macht des Bösen verheiratet, daran gebunden sozusagen. Und das ist unser Ego, das ist unser Fleisch, das ist die alte Schlange, die uns immer wieder von Gott abführt, wegführt und auf andere Wege führt. Und so wachsen eben keine süßen Früchte, sondern Früchte des Fleisches, wie Paulus sie im Galaterbrief aufzählt. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. All diese Dinge kennen wir aus dem alltäglichen Leben, aus den Nachrichten. Wir wissen, die Welt hat sich nicht verändert. Heute leiden wir noch genau unter diesen gleichen Dingen, wie Menschen miteinander umgehen. Aber das eigentlich Erschütternde ist hier, dass Jesaja diese Worte an Gottes Volk richtet, die ihn eigentlich kennen, die seine Liebe erfahren haben. Und wenn wir diese Worte nicht verharmlosen wollen, dann müssen wir sie genau so hören. Wir als das Volk des Glaubens. Wir sind gemeint, nicht das Volk Israel. Wir, denn auch mit uns hat Gott einen Bund geschlossen. Sogar einen neuen Bund in seinem Sohn Jesus Christus. Für uns als Christen gilt das noch viel, viel mehr, weil Gott noch viel mehr getan hat. Er hat nicht nur den Garten umgegraben, in dem wir leben dürfen und wachsen und reifen dürfen. Er hat das sogar seinen eigenen Sohn, das Leben kosten lassen. Und was machen wir Christen daraus? Wie viele von uns sind lau und oberflächlich? Wie viele von uns haben wie das Volk Israel damals zwar so einen religiösen, christlichen Anstrich, besuchen Gottesdienste, kirchliche Gruppen und Veranstaltungen, arbeiten vielleicht sogar in der Gemeinde mit, tragen ein frommes und kirchliches Gewand, inszenieren vielleicht ein christliches Image und Programm. Es steht Jesus drauf, aber es ist nicht Jesus drin. Denn im Alltag verhalten sie sich wie Ungläubige, wie alle anderen Menschen auch. Sie sind empfindlich, nachtragend, unversöhnlich, reden negativ über andere, bilden Klüngel und Grüppchen, sind eitel, lassen sich ihren Stolz schnell ankratzen, sind schnell verletzt. All die typischen Menscheleien, die uns überhaupt nicht von anderen unterscheiden, diese typischen Rangeleien, die Konkurrenz untereinander, dieses Manipulieren, Stimmung machen, Aufstacheln. Gott spielt in ihrem Alltag, in Wirklichkeit und im tieferen Herzen gar keine Rolle. Nur äußerlich, nur oberflächlich. Sie sind nicht tief mit Jesus verbunden. Sie sind unverbindlich in der letzten Konsequenz. Lassen sich nicht verbindlich auf die Gemeinde, die Gesamtgemeinde ein, gehen eigene Wege. Und das gefährdet die Einheit, wie damals in Israel. Sie fragen nicht nach dem Willen Gottes, nach dem Auftrag Gottes, hier und jetzt für uns als Gemeinde Gottes. Sie gestalten ihr persönliches Christentum, so wie sie es wollen und meinen, halten sich für etwas Besseres und werten andere ab. Sie sind unverbindlich, unverbindlich gegen Gott und gegenüber der Gesamtgemeinde. Oberflächlich, eitel und hochmütig. So hart sind die Worte des Propheten Jesaja. Gott ist tief enttäuscht. Gott blutet das Herz. Er weint wie Jesus über Jerusalem, über solche Gläubigen. Bei Jeremia, beim anderen Propheten im zweiten Kapitel, heißt es ganz ähnlich wie im Weinberglied, da sagt Gott: Ich aber hatte dich als Edelrebe gepflanzt, als gutes, edles Gewächs. Wie hast du dich gewandelt? Zum Wildling, zum entarteten Weinstock. Und was geschieht? Das ist furchtbar. Und auch im Leben eines Christen furchtbar, dieses zu erfahren. Gott zieht sich zurück, entzieht seinen Segen und Schutz. Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein. Und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen gebe ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen. Der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Christen ohne Segen und schutzlos. Eine äußerst bittere Erfahrung. Zertreten und zertrampelt von den Sorgen des Alltags. Zugewuchert mit Unkraut. Dinge, die eigentlich gar nicht in den christlichen Glauben gehören. Also unsere Gedanken, unser Eigenwille und anderes mehr. Kraftlose Christen, die nur um sich selbst kreisen. Unverbindlich gegenüber Gott und anderen. Inkonsequent. Sie folgen nicht mit aller Konsequenz. Und eine grauenvolle Gefahr für unsere Kirche, eine kraftlose Kirche könnte das sein, die sich an den Zeitgeist anpasst und allenfalls eine Art Wellness-Angebot zu bieten hat, aber in der Versenkung der Bedeutungslosigkeit womöglich verschwindet, weil sie sich nicht an die ursprüngliche Wahrheit, an den Bund mit diesem lebendigen Gott hält. Sie schafft sich dadurch selber ab. Das ist diese düstere Möglichkeit, sage ich, die in diesem Weinberglied angesprochen wird. Und leider auch eine Möglichkeit, die durchaus auch uns und unsere Kirche treffen könnte. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn es nicht noch irgendwo einen Hoffnungsschimmer gäbe. Denn der Weinberg des Herrn, er existiert ja noch. Wunderbar. Man kann nur sagen, Halleluja. Warum? Weil Gott ist die Liebe selbst. Er ist der Bund. Und er verbündet sich mit seinem Volk, mit denen, die er liebt. Und er lässt uns sozusagen eine fantastische Hintertür offen. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten. Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr. Ein Lieblingsgarten sind wir. Und deshalb hat er den Weinberg nicht zerstören lassen. Er ist immer noch da. Und Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden seine Kirche, wird die Gemeinschaft der Gläubigen nicht überwinden. Kirche mag sich verändern. Vielleicht gibt es Modelle von Kirche, die tatsächlich aussterben. Aber der Glauben selbst wird niemals zugrunde gehen. Und das kündigt auch schon Jesaja an. Ein paar Kapitel später. Im 27. Kapitel, da sagt Jesaja, und Gott wird kommen, er wird eine Heilszeit schenken. Und in dieser Heilszeit wird er abrechnen mit dem bösen Ungeheuer, mit der sich windenden Schlange, die mein Volk verführt. und ich werde einen wundervollen Weinberg haben und ich selber werde sein Wächter sein und ich werde täglich diesen Garten bewässern und ich werde diesen Weinberg bewachen und ich werde nicht mehr meinen Zorn walten lassen über meinem Volk. Denn, sagt Gott, weil der Mensch immer wieder versagt und den Bund mit mir bricht und den Vertrag bricht und nicht in der Lage ist, Gutes zu tun, in der Liebe zu bleiben, in der Treue zu bleiben, will ich ihm helfen. Ich will einen neuen Bund gründen. Und dazu schicke ich den Sohn Davids, einen Nachkommen Davids, als König und Messias. Er wird den neuen Bund aufrichten und er wird dann das neue Volk Gottes zur Gemeinschaft mit mir und zum Einhalten des Bundes befähigen. In Jeremia 31 wird angekündigt, seht, es werden Tage kommen, spricht der Herr, in denen ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Dann lege ich mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Ganz ähnlich der Prophet Hesekiel im 36. Kapitel. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. In 14 Tagen werden wir den zweiten Teil des Weinbergliedes hören. Und dann werden wir sehen, dass alles das, was Jesus gebracht hat, eine Antwort ist auf diese Vorgeschichte. Und dass er sozusagen ein neues Opfer bringt, den Bundesbruch heilt, das ist das Geheimnis des Kreuzes. Und dass er so die Gottesgemeinschaft wiederherstellt und uns einlädt zum Abendmahl, zu einem neuen Bundesmahl, damit wir den Vertrag erneuern und sagen, ja Herr, ich möchte in diesem Bund leben. Und uns den Heiligen Geist schenkt, der in uns den Willen auslöst und auch die Möglichkeit, diesem Bund zu leben und auf Gottes Wort zu hören. Aber um die Selbsterkenntnis und auch die Erschütterung kommen wir nicht herum. Das war der Teil, der uns heute sozusagen als Lektion mit auf den Weg gegeben werden sollte. Prüfe dich selbst. Wo stehst du? Bist du noch im Vertrag Gottes oder gehst du deine eigenen Wege? Und willst du nicht diesen Weg gehen, den Gott dich führen möchte? Amen.